Gott-Schnäppchenjäger oder Jägerinnen. Oder hast du was, dann bist du was. Von Habsucht und Geiz. Du gehst vielleicht über den Trödelmarkt, das machen ja viele Frauen gerne. Und du siehst eine ältere Frau da sitzen, die Legosteine verkauft. Sie bietet den Beutel für 3 Euro an. Und du denkst, naja, wenn ich die gute Frau auf 2 Euro drücken kann, dann habe ich echt ein Schnäppchen gemacht. Und das kann ich gut mit nach Hause nehmen, entweder für meine Kinder oder Enkelkinder oder Patenkinder. Und plötzlich ein Gedanken in deinen Gedanken hinein. Claudia, die alte Frau ist Witwe, sie besitzt nicht viel. Wärst du bereit, pro Beutel 5 Euro zu geben? Also ich erlebe das immer wieder mal, dass ich einfach einen Gedanken denke, dann denke ich, wo kommt der denn jetzt her? Das ist aber nicht mein Gedanke. Und dann denke ich auch manchmal, das könnte ein Gedanke von Gott sein. So erlebe ich ganz oft Reden Gottes, neben dem, dass ich in der Bibel lese, mich was anspringt oder jemand anders zu mir redet und ich denke, oh, das könnte auch Gott sein, der durch ihn durchgeredet hat. Ja, was würde ein Schnäppchenjäger dann sagen? Dann sagt er, naja, dann kann ich es ja gleich vielleicht im Geschäft kaufen, dann kann ich nicht nach Hause gehen und stolz sagen, wofür, wie gut und wie schnell und wie gut ich eingekauft habe. Beim Schnäppchenjäger kann man die Wurzelsünde Stolz und Habsucht vereint finden. Vielleicht sind wir alle irgendwo Schnäppchenjäger, immer möglichst günstig etwas kaufen. Aber ich frage heute, ist Gottes Reich wirklich aufgebaut auf Kaufen und Verkaufen oder nicht vielmehr auf Schenken und beschenkt werden und Verschenken? Muss ich wirklich 4 Hosen haben oder 2 Bikinis, ne, wie wir eben gehört haben? Reichen nicht auch 2? Was geben wir unseren Kindern weiter? Lernen sie noch Dankbarkeit? Ich habe neulich meinen Kindern erzählt, ich kenne noch Schiebewurst. Kennt ihr Schiebewurst? Man kriegte eine Scheibe Brot, vorne eine Salami und dann wurde die Salami immer weiter geschoben und am Ende des Brotes durfte man das Brot mit Salami essen. Vorher war es die Schiebewurst. Man hat nur Butterbrot gegessen, aber zur Belohnung, wenn man das ganze Butterbrot gegessen hatte, dann gab es eine Wurst. Aus der Zeit komme ich noch, genau wie auch Obst, war ganz, ganz selten. Und ich weiß, als meine Eltern mit mir zum ersten Mal weggefahren sind, hat meine Mutter gesagt, mit Tränen in den Augen, ja, sie waren mit einer Familie am Strand und das Kind nebenan kriegte alles mögliche Obst und ich habe immer hingeschielt, ich wollte das auch haben. Und meine Mutter sagte, tut uns leid, tut mir leid, kann ich dir nicht kaufen, haben wir kein Geld für. Ich habe noch diese ganz tiefe Dankbarkeit in mir. Ich habe das noch erlebt. Auch mein Vater war noch in russischer Gefangenschaft. Und es gab gar nicht, ich kann fast gar nicht essen, ohne mich zu bedanken für Essen, weil das so tief in mich hineingelegt ist als Kind, wie wunderbar das ist, wenn man immer satt werden darf. Jetzt angesichts des Krieges in der Ukraine kommt uns das vielleicht wieder näher, wie kostbar es ist, zu essen zu haben, ein Dach über dem Kopf zu haben. Die ganzen Flüchtlinge, die tun einem in der Seele weh, die jeden Tag bangen, kann ich überhaupt was zu essen bekommen? Ja, wer ist oder was ist denn Habsucht überhaupt? Habsucht, da steht haben wollen und suchen drin oder Habgier, haben wollen und gieren nach etwas. Gieren, unbedingt haben wollen, nicht anders können, nicht genug haben, nicht satt werden, das führt in die Unfreiheit. Aber die Frage auch bei der Sucht, bei der Habsucht, was suchen wir denn, wenn wir habsüchtig sind, wenn wir immer alles haben wollen? Und gibt es einen Unterschied zwischen Habsucht und Geiz? Der Habsüchtige, der ist auf das Erwerben aus, der muss immer haben wollen. Ja? Der denkt ständig nur daran, wie kann ich mein Geld vermehren, er jagt ihm nach. Der Dagobert, der zählt jeden Tag seine vielen Stücke, freut sich darüber. Und was ist der Unterschied zum Geiz? Der Geizige jagt nicht danach, etwas haben zu wollen, sondern er will behalten, er will nicht abgeben. Das ist der Geizige. Also unterm Strich sieht es vielleicht gleich aus, aber es ist eine ganz andere Haltung dahinter. Der Habgierige, der ist zu Risiken auch bereit, der investiert in Aktien und so. Er will einfach immer mehr vermehren. Der Geizige, der zieht es vor zu sparen. und alles zu sichern, nur nichts ausgeben. Die Habgier ist die Versuchung der Pioniere. Wo könnte ich noch was kriegen? Der Geizige, der hat die Versuchung des Sicherheitsmenschen. Die Habgier geht entwicklungsgeschichtlich zurück aufs Jagen, während der Geiz aufs Sammeln zurückgeht. Ja, der Habgierige, der lässt Menschen sich brüsten, wie viel Geld sie auszugeben in der Lage wären. Während der Geizige zieht es vor, davon zu schwärmen, wie viel man doch schon alles gespart hat. Ich habe mal einen Satz gehört in unserer Konsumgesellschaft, der lautete so: Ich kaufe Dinge, die ich eigentlich gar nicht brauche, um Menschen zu ärgern, die ich nicht mag, mit Geld, das ich eigentlich nicht habe. Das ist das Konsumverhalten. Habgier ist mitten in der Gesellschaft angekommen. Ausdrücke wie vom Mediamarkt: Geiz ist geil. Geiz ist das richtig Tolle, das müssten wir alle so haben. Schnäppchenjäger werden immer wieder bewundert. Es kann richtig zum Hobby werden. Und es gibt reine Bücher. In jeder Landschaft gibt es Bücher. Wie werde ich zum Schnäppchenjäger? Wobei ich einen Freund habe, der ist Einkäufer. Und der hat gesagt, wirkliche Schnäppchen gibt es wirklich nur ganz, ganz selten. Meistens kann man auch den Satz sagen, wer billig kauft, kauft doppelt. Das kann man auch vielleicht erleben. Für möglichst wenig Geld viel bekommen und besonders mehr als andere. Das ist vielleicht da so drin das Motto. Man kann dabei leicht auf Abwege geraten und da möchte ich jetzt euch ein bisschen für sensibilisieren. Zum Beispiel Schwarzarbeit. Wir lassen am Wochenende unser Wohnzimmer anstreichen, natürlich am Samstag von einem Freund des Freundes. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es Schwarzarbeit, am Staat vorbeigeschmuggelt, um Steuern zu sparen. Ich weiß nicht, ob Gott sich darüber freut, wenn wir so damit umgehen. Denn in der Bibel steht ja auch, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Schwarzfahren. Ich hatte ein nettes Erlebnis, als ich da intensiv drüber nachgedacht habe, hat mein Schwiegersohn mir folgende Geschichte erzählt. Er wäre in einer Straßenbahn gefahren und hätte gesehen, der Automat, um Fahrkarten zu kaufen, ist kaputt. Stand groß dran. Geht leider heute nicht. Sie können leider keine Tickets ziehen. Er kam nach Hause und hat meiner Tochter erzählt, boah, ich bin total glücklich, ich habe heute 1,50 Euro gespart. Wir freuen uns ja oft über kleine Beträge. Ich habe heute 1,50 Euro gespart. Daraufhin sagt meine Tochter, sag mal, hast du nicht noch ein Vierer-Ticket im Portemonnaie gehabt? Ja, sagt er, habe ich gehabt. Ja, dann bist du schwarz gefahren. Nee, sagt er, wieso denn? Ich konnte doch kein Ticket ziehen. Ja, aber du hättest doch abstempeln können. Oder war die Abstempel, der Apparat auch kaputt? Nein, der war nicht kaputt. Ja, also hättest du doch bezahlen können, auch wenn alle anderen nicht bezahlen können, weil du hattest ein Vierer-Ticket. Ja, also so kann man das aber doch nicht sagen. Also erzählt die Geschichte und sagt, Ute, wie siehst du die Sache? Und ich dachte gerade über Habgier nach. Und ich sage, ist ganz eindeutig, du bist schwarz gefahren. Da sagt er, ich wusste, dass du die Mutter bist. Dass du genauso denkst. Ja, Schwarzfahren ist auch nicht in Ordnung. Wie sieht das aus mit Steuern sparen? Wie ist das mit einem Arbeitszimmer? Da darf eigentlich gar kein Bett drin stehen. Es darf nicht als Gästezimmer benutzt werden, sonst ist es kein Arbeitszimmer. Oder wie oft werden Schreibmaterial für Kinder abgegeben als Berufsausgaben? Wie sparen wir Steuern? Ist es lege artis? Ist es richtig? Oder betrügen wir da auch den Staat? Wie gehen wir damit um, wenn sich eine Verkäuferin verrechnet hat? Ja, sie hat mir statt 20 Euro nur 10 zurückgegeben. Sage ich, gucken Sie mal, Sie haben sich verrechnet, Sie haben mir zu viel zurückgegeben, ich gebe Ihnen 10 zurück. Oder denke ich, oh super, 10 Euro mehr, klasse. Oder wie mir auch schon passiert ist, dass ich 3 Hosen gekauft habe für die vielen Kinder und sie hat nur 2 gebunkt. Und ich habe das gesehen, oh, denke ich, die hat ja zu wenig gerechnet. Gehe ich nochmal hin und sage, gucken Sie mal, Sie haben sich verrechnet, weil ich genau weiß, genau am Abend rechnet sie alles durch, sie hat ein Defizit, sie muss es aus eigener Tasche bezahlen. Wie gehe ich damit um? Oder Diebstahl am Arbeitsplatz. Wir können alles Mögliche am Arbeitsplatz stehlen. Wir können Zeit stehlen, wir können Stifte zählen, manchmal auch nur ein Pflaster im Krankenhaus. Und ich habe so für mich gedacht, ich glaube, Gott ist es egal, ob ich eine Briefmarke klaue oder ein Auto. Geklaut ist geklaut. Es ist die Herzenshaltung, die es ist. Und ich würde gerne ruhig schlafen können, ohne schlechtes Gewissen. Ich kenne einen Mann, der hat immer wieder Steuern hinterzogen und hat das dann ins Ausland gebracht, in die Schweiz. Hatte dort ein Bankkonto, hat und immer mit seiner Frau gesagt, wenn wir dann mal in Rente sind, da haben wir da ein schönes, gutes Konto und dann können wir da unseren Urlaub von bezahlen. Die Rente kam und dieser Mann hatte Albträume über Albträume. Zu der Zeit waren auch gerade dann CDs im Umlauf, Steuerhinterziehungen. Also er konnte überhaupt nicht mehr schlafen. Und eines Tages hat er zu seiner Frau gesagt, ich halte das nicht mehr aus, dieser Terror in meinem Kopf, ich zeige mich jetzt selber an und ich zahle alle Steuern zurück. Hat seine ganze Lebensversicherung gekostet, aber danach konnte er wieder schlafen. Ich war mal sehr beeindruckt, dass ein Mann mir sagte, weißt du Ute, ich zahle gerne Steuern. Oh, sag ich, was? Das musst du mir erklären. Das hat mir noch niemand gesagt, ich zahle gerne Steuern. Doch, sagt er, weißt du, wenn das die Garantie ist, dass meine Kinder ruhig zur Schule gehen können, selber mit dem Fahrrad fahren, ich muss nicht einen Stacheldrahtzaun um mein Gebäude machen, dann zahle ich gerne Steuern. Wenn die Leute, die keine Arbeit haben, vom Staat Arbeitslosengeld kriegen und damit nicht mich bestehlen müssen, dann zahle ich gerne Steuern. Vielleicht müssen wir unsere Gedanken einfach ändern. In Jesaja 55,8 steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Also, die Frage ist, wie hat Gott uns das in unserem Leben beigebracht, dass sein Reich nicht auf Kaufen und Verkaufen, sondern auf Schenken und Beschenktwerden aufgebaut ist und Verschenken. Wir haben einen schönen Kleinbus gekauft und eine Familie bei uns in der Gemeinde sagte, boah, der ist so schön, der Bus. Wenn ihr den irgendwann mal verkauft, aus welchem Grund auch immer, denkt ihr dann an uns, wir würden euch den gerne abkaufen. Es vergingen 4, 5 Jahre und es war so, unsere Familie wuchs und wir haben gemerkt, der Bus reichte nicht mehr. Wir bräuchten jetzt noch einen größeren, einen VW-Bus mit verlängertem Radstand und haben dann nachgeguckt, okay, in der Tabelle hätte das Auto noch 7.000 Euro wäre etwa wert gewesen und haben wir gedacht, naja, für 8.000 könnte man es ja anbieten. Ja, und da fiel uns wieder ein, dass diese Familie ja dieses Auto eventuell haben wollten und wir wussten aber, die Familie hat gar nicht so viel Geld. Also haben wir uns hingesetzt, mein Mann und ich, und haben gesagt, Gott, für wie viel Geld sollen wir dieser Familie den Bus anbieten? Du weißt, wir könnten im Internet 8.000 vielleicht kriegen. Okay, 7.000 ist der Tabellenwert. Und mein Mann sagte auch noch so nett, also das Geld, das sollten wir schon zusammenkriegen. Ja, und wir beten, legen Gott das hin und auf einmal haben wir den Gedanken, was wäre, wenn ihr dieser Familie das Auto schenkt? Also auf die Idee wären wir ja gar nicht gekommen. Das ganze Auto verschenken. Wir haben echt geschluckt, haben eine Nacht drüber geschlafen und haben gesagt, okay Gott, wir gehen das Experiment mit dir ein. Wer weiß, was du ja dann mit uns machst, wenn wir was verschenken. Also sind wir auf die Familie zugegangen, haben gefragt, also ihr habt mal gesagt, dass ihr das Auto haben wollt, also wir würden es jetzt abgeben wollen und wir wollten fragen, ob ihr es noch haben wollt. Und diese Familie sagte aber dann, ja, das ist toll, dass ihr an uns denkt, aber wir brauchen zurzeit dieses Auto gar nicht, also ihr könnt es anderen Leuten verkaufen. Also waren wir erstmal wieder raus aus dem Schneider, ob wir es jetzt verkaufen oder verschenken. Aber das hatte uns was gezeigt, was mit unserem Herzen ist. Wenn Gott auf einmal so eine große Summe von uns haben will, sind wir bereit, das zu tun oder nicht? Die Bibel sagt, Gott stellt sich immer wieder mit Namen vor und eins von seinen Namen ist Jahwe Jireh. Jahweh Jireh heißt der Gott, der mich sieht, der Gott, der mich versorgt und der Gott, der sich um uns kümmert. Wir haben einmal, als wir aus unserem Haus raus mussten, was wir gemietet hatten, haben Bekannte uns ein Haus angeboten und sie wollten es gerne verkaufen. Wir wollten es eigentlich nur mieten, aber sie wollten es verkaufen. Ja, und so viel Geld hatten wir nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, wir sind alle Christen und wir beten darüber, über den Kaufpreis. Und dann haben wir uns jeder ein Blatt genommen und haben gesagt, so, jeder schreibt die Summe, die er empfindet, auf. Und wenn sie deckungsgleich ist, dann machen wir das. Wenn sie nicht deckungsgleich ist, okay, dann müssen wir halt drüber verhandeln oder so. Aber wir gucken mal. Das Haus war etwa 400.000 wert. Und wir haben gebetet. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben alle 370.000 aufgeschrieben. Für uns war das gerade so das, was wir so erklimmen konnten. Und für die anderen war das schon ein Opfer, wenn sie das gemacht hätten. Aber die beiden haben dann gesagt, gut, wenn wir alle den gleichen Betrag haben, dann machen wir das. Und eine Woche später hat er eine Gehaltserhöhung gekriegt, der Mann, der uns das Haus günstiger verkauft hat. Da war das auch wieder dieses nicht verkaufen, sondern auch beschenkt werden ein Stück. Das hat uns sehr geprägt, immer wieder Gott zu fragen. Und wir haben auch viel in unserem Leben verschenkt und wir haben auch viel geschenkt bekommen. Und einmal war das so, dass unsere Tochter 12 Jahre alt brauchte einen neuen Anorak. Und ich habe dann so gesagt, Jesus, soll ich den Anorak kaufen gehen oder hast du ihn irgendwo? Möchtest du ihn irgendwo uns schenken? Und merkwürdigerweise habe ich sofort an eine Frau gedacht, die hat früher über uns gewohnt, die hatte eine Tochter, die war 2, 3 Jahre älter als unsere Tochter. Die hat mir immer wieder schon mal Sachen gegeben und der hatte ich mal gesagt, ach, wir könnten uns ja nochmal treffen, ich könnte sie ja nochmal einladen. Hatte das aber schon über ein Jahr nicht gemacht, wie das so manchmal geht. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Und diese Frau kam mir sofort in den Sinn und da habe ich gesagt, nee Gott, also das kann ich jetzt nicht machen. Ich kann doch nicht da anrufen und sagen, hast du einen Anorak für mich, wo ich hier so ein Versäumnis habe, dass ich sie die ganze Zeit nicht eingeladen habe. Also das kannst du nur nicht von mir verlangen. Aber es blieb dabei. Ich dachte, die Frau hat den Anorak. Ich kann jetzt sagen, ich rufe an oder ich lasse es. Ich kann ihn auch einkaufen gehen. Naja, irgendwann habe ich mich dann überwunden, wie so eine Katze um heißen Brei immer, bin ans Telefon gegangen und habe sie angerufen, habe gesagt, oh, sie freute sich riesig. Ja, ich sage, wir wollten uns doch nochmal treffen, ich wollte dich doch nochmal einladen. Oh, das ist aber schön, dass du daran noch denkst. Schlechtes Gewissen, aber. Ja, ich sage, wann hättest du denn Zeit? Ja, nächste Woche. Ja, super, dann komme ich. Ich sage, warte mal noch einen Augenblick, ne? Ja, was hast du denn noch? Ja, ich sag, weißt du, unsere Tochter, die bräuchte einen neuen Anorak. Hast du zufällig noch einen Anorak für deiner Tochter? Boah, sagt sie, da hast du aber Glück. Ich habe gerade hier alles zusammengestellt fürs Deutsche Rote Kreuz. Ja, da ist auch ein Anorak drin von meiner Tochter. Oh, ich sag, welche Größe, welche Farbe? Ja, sagt sie, ich guck mal nach. Blau. Oh, ich sag, blau ist die Lieblingsfarbe meiner Tochter. Also er passte wie angegossen. Ach, sagt sie, ich habe noch das und das und das, Regenstiefel, Regenjacke. Das bringe ich dir alles mit und was du nicht brauchst, kannst du dir immer noch dem Deutschen Roten Kreuz geben. Und so ist sie angekommen und brachte uns den Anorak, der uns sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Also wir beten nicht um alles, ich gehe schon auch noch einkaufen, aber es ist schon unglaublich und ich glaube, wir kommen auf eine Zeit zu, wo wir das vielleicht brauchen können, dass Gott mir sagen kann, mal fahr mal zur Frau Müller, die hat keine Kartoffeln mehr. Die Frau Müller, die sagt, oh ja, und der hat kein Sauerkraut mehr und dann schickt er das rum oder so. Wäre das nicht genial, wenn Gott uns so gebrauchen könnte, ohne Internet, einfach durch den Heiligen Geist und schicken könnte, wer was braucht? Also ich fände das genial. Eines Tages kam mein Mann und sagte, oh du, ich habe etwas auf dem Herzen. Ich sage, was denn? Ja, also wir hatten ein neues Hobby, die Dunkelkammer, und haben da immer Kinderbilder entwickelt von unseren Kindern. Sagte, ich habe den Eindruck, dass wir diese Dunkelkammer an Jugend mit einer Mission verschenken sollen. Oh, ich sage, Thomas, das kann doch nicht wahr sein. Ja, sagt er, du kannst ja auch nochmal darüber beten, aber ich habe das sehr stark auf dem Herzen, dass wir denen das schenken sollen. Naja, irgendwann habe ich dann gesagt, ja, dann ruf doch da mal an, ob die das überhaupt brauchen können. Ja, und dann haben wir da angerufen und sagten, nee, das kann doch nicht sein. Wir beten seit einem halben Jahr für eine Dunkelkammer. Ja, dann habe ich alles mit abgebaut und wir sind in die Schweiz gefahren und haben Jugend mit einer Mission diese Dunkelkammer geschenkt. Und wir haben da ganz viele Erfahrungen mitgemacht, auch wenn wir so Impulse haben, was weiß ich weiß noch, ich habe einmal Christen im Gesundheitswesen, da waren wir auch mal drin, hatte ich auf einmal den Impuls morgens, 500 Euro brauchen die. Ich sage, 500 Euro, gut, dann bespreche ich das immer mit meinem Mann, wir beten drüber und wenn sich nichts anderes ergibt, dann tun wir das. Und dann ruft mich der Mann an und sagt, sag mal, woher wusstest du das? Ich sage, was denn? Uns fehlten genau 500 Euro. Gott kann sowas machen. Und ich möchte euch einfach Mut machen, wenn ihr solche Impulse habt, probiert es aus, jetzt wo es uns noch gut geht. Wir brauchen es vielleicht demnächst, wenn es uns nicht mehr gut geht, dass wir solche Impulse gelernt haben, zu verstehen und ihnen zu vertrauen. Was sagt die Bibel zur Habsucht? In Jesaja 57, ich war zornig über die Sünde der Menschen, Habgier, und ich schlug sie, ich verbarg mich und zürnte, aber sie gingen treulos die eigenen Wege. Im Epheser, Habsucht, da soll noch nicht mal die Rede von euch sein. In Lukas, seht zu und hütet euch vor Habgier. Immer wieder werden wir davor gewarnt. So geht es dem, der sich Schätze sammelt, ne, dem Gleichnis von dem reichen Kornbauer, der sagt, oh Mann, ich habe so viel eingenommen, ich baue noch eine größere Scheune und dann kann meine Seele sich freuen. Und er sagt, du Narr, heute Nacht noch wirst du sterben. Im Psalm 119 werden wir gewarnt, neige mein Herz zu deinen Mahnungen und nicht zur Habsucht. Und so erkenne doch in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Vater seinen Sohn erzieht. Ich weiß nicht, welche Assoziation ihr bei Erziehung habt. Also meine Eltern haben mir immer gesagt, wenn wir dich nicht lieben würden, dann könntest du machen, was du willst. Aber weil wir dich lieben, deswegen erziehen wir dich. Deswegen sagen wir dir, was gut und böse ist. Und ich habe eigentlich ganz tief in mir eine gute Einstellung zur Erziehung. Willigen wir auch ein in Gottes Erziehung, wenn er hier sagt, ich erziehe dich, wie ein Vater seinen Sohn erzieht? Ich möchte noch eine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Wir wohnen in einer Reihensiedlung und in einer Nacht werden in allen Garagen wird eingebrochen und es werden überall Fahrräder gestohlen. Und so kam die Polizei auch zu uns und sagte, ja, ist bei Ihnen auch was gestohlen worden? Ja, bei uns war auch mein Fahrrad war gestohlen worden. Und die Versicherung, die Polizei fragte dann, ich muss das alles aufnehmen, war Ihr Fahrrad abgeschlossen? Und sofort, die denkt, oh, wenn ich jetzt sage nein, kriege ich nichts von der Versicherung. Wenn ich sage ja, lüge ich. Also habe ich gesagt, nein, es war nicht abgeschlossen. Ja, war denn die Garage abgeschlossen? Nein, ich sage, die war leider auch nicht abgeschlossen. Naja, der Polizist meinte noch sagen zu müssen, dann haben sie es dem Dieb aber leicht gemacht. Ja, ich sage, es ist doch trotzdem kein Grund, mir ein Fahrrad zu stehlen. Naja, dann bin ich zu Gott gegangen, habe gesagt, Gott, du weißt, wo dieser Dieb ist. Und du sagst, du redest uns ins Gewissen. Ich bitte dich, dass du diesem Dieb jetzt ins Gewissen redest und dass er das Fahrrad zurückgibt. Ja, 2 Tage später besucht mich eine Freundin und sagt, na, wie geht's denn bei euch so? Ach, ich sage, mir geht's gar nicht gut, mein Fahrrad ist gestohlen worden. Ja, sagt, das kriegst du doch zurück, oder? Du bist doch versichert. Ja, ich sage, dumm ist, es war nicht abgeschlossen. Ach, sagt sie, das kannst du doch für die Versicherung einfach sagen. Das machen doch alle so. Die sagen doch alle, das Fahrrad war abgeschlossen, auch wenn es nicht abgeschlossen war. Das kriegen die doch nicht raus. Ja, sag ich, weiß ich die in einem großen Gott und der sagt, du sollst nicht lügen. Und deswegen habe ich gesagt, das war nicht abgeschlossen. Oh, sagt sie, es kostet dich was, Christ zu sein. Da habe ich viel drüber nachgedacht. Was kostet es mich, Christ zu sein? Die Wahrheit zu sagen, zu den Geboten der Bibel zu stehen, ja, es kostete mich was. Es ging so weiter, dass eine Woche später kam vom Einkaufen, ein Nachbar kam mir entgegen, sagte, Ute, ob du es glaubst oder nicht, hast du schon in deinen Briefkasten geguckt? Nee, sag ich, wieso? Ja, wir haben alle eine Nachricht von der Polizei. Dein Fahrrad ist gefunden worden. Ich sag, komm, mach keine Witze. Nein, sagt er, guck mal, was da drauf steht. Die Polizei hat ein Fahrrad zurückbekommen und der Dieb hätte gesagt, das Fahrrad war nicht abgeschlossen, es war in einer Garage, die nicht abgeschlossen war. Und nur wer das sagt, dem gehört das Fahrrad. Und du bist die Einzige in unserer ganzen Siedlung, die das gesagt hat. Ich nach Hause, Briefkasten auf, geguckt, da stand das wirklich mit Telefonnummer. Ich dann angerufen und habe gesagt, ist das wirklich wahr? Haben Sie ein Fahrrad gefunden? Ja, sagten sie, hier ist ein Fahrrad abgegeben worden. Ja, ich sage, wann kann ich kommen? Ja, also ich natürlich sofort dahin gelaufen und da stand mein Fahrrad. Und ich dachte, hätte ich es auch zurückbekommen, wenn ich gelogen hätte? Ich glaube nicht. Gott hat mich da etwas ganz Wichtiges gelehrt. Und interessanterweise, also in Krefeld werden viele Fahrräder gestohlen. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Also kurz danach wurde unserem Sohn sein Fahrrad direkt vor der Schule gestohlen. Er kommt total traurig nach Hause, viel später natürlich als sonst. Ich sage, warum kommst du denn so spät? Ja, sagt er, Mama, ich musste laufen, mein Fahrrad ist gestohlen worden. Aber Mama, wenn Gott dir dein Fahrrad zurückgeben konnte, kann der das mir nicht auch zurückgeben? Ja, ich sag, gut, Daniel, dann lass uns doch dafür beten. Also haben wir uns hingesetzt, haben gesagt, Gott, du weißt, wo dieses Fahrrad ist, du kennst den Dieb und bitte mach ihn jetzt unruhig, dass er das Fahrrad da wieder zurück hinstellt. 3 Tage später sagt mein Mann zu seinem Sohn, sag mal Daniel, wie lange willst du denn noch laufen? Sollen wir vielleicht mal gucken, ob wir ein gebrauchtes Fahrrad kriegen? Stellt Daniel sich auf zu seinem Vater und sagt, Papa, ich glaube noch. Papa, ich glaube noch. Ja, sagt er, gut, ist okay, dann lauf weiter, ist okay, ich wollte es dir nur anbieten. Ja, ein paar Tage später ruft sein Freund an, sagt, du, ich bin gerade an der Schule vorbeigefahren. Ich glaube es nicht, aber da steht dein Fahrrad vor der Schule, komm mal ganz schnell. Ja, und dann stand das genau an der gleichen Stelle, wo es gestohlen worden ist, stand das Fahrrad wieder. Dann haben wir das bei uns in der Gemeinde erzählt und gesagt, wir müssen unbedingt Gott Zeugnis geben, was er gemacht hat. Er hat uns 2 Fahrräder schon zurückgegeben. Und kurz danach wurde einer Frau in der Gemeinde das Auto gestohlen. Da hat die voller Wut gesagt, Gott, wenn du Ute und Daniel das Fahrrad zurückgeben kannst, dann kannst du mir auch das Auto zurückgeben. Absolut unmöglich, ne? Aber die hat das Auto zurückgekriegt. Also ich glaube, wir lassen uns viel zu viel stehlen. Also wir haben schon viele Fahrräder zurückgekriegt. Wir haben auch sonst viele Sachen zurückgekriegt. Also mein Mann ist mal eine Bibel gestohlen worden. Die hat er nach 3 Jahren zurückgeschickt worden. Da hat die Polizei die hinter einem Gebüsch gefunden und da sein Name drin stand und die Adresse, hat er sie zurückgekriegt. Und er hat immer gebetet, hat gesagt, Gott, du weißt, wie viele gute Notizen ich da dran gemacht habe, mit Datum und Uhrzeit, wann ich es verstanden habe und so. Ich würde die so gerne zurückhaben. Ja, und dann kam sie eines Tages mit der Post. Wir konnten es ja kaum glauben. Gottes Reich aufgebaut aus Schenken und beschenkt werden und verschenken. Ich möchte noch ein paar Worte zu Finanzen sagen. Habsucht hat natürlich viel mit Geld zu tun, mit Finanzen und mit dem Umgang damit. Und oft ist das was, was wir schon aus unserer Kindheit gelernt haben, damit umzugehen. Und wenn wir dann als Ehepaar zusammenkommen, kann es da oft Knatsch mitgeben. Ne? Der eine will auf eine Eigentumswohnung sparen, der andere, der möchte lieber das Geld für Hobbys oder Urlaub ausgeben. Oft spielt die Erziehung eine große Rolle. Bemerkt habe ich das daran, mein Mann und ich, wir fahren mit unseren Kindern los in den Urlaub. Und es ist heiß und ich sage an einem Parkplatz, Thomas, wollen wir den Kindern jetzt nicht ein Eis spendieren? Und Thomas sagt, kommt überhaupt nicht in Frage, das ist viel zu teuer. Ich sage, Thomas, wir fahren in Urlaub. Und für mich, habe ich dann überlegt, war immer Urlaub mit meinen Eltern, dann gab es Eis. Das war für mich irgendwo der Inbegriff von Urlaub. Von daher war das für mich ganz einfach, meinen Kindern Eis zu spendieren. Und im Urlaub ist es ja oft teurer, das Eis. Von daher war das für mich auch okay. Nein, mein Mann sagte, geht überhaupt nicht. Dann fahren wir jetzt von der Autobahn runter, fahren zum nächsten Aldi, da kaufen wir eine große Packung und dann kann jeder ein Eis kriegen. Aber ich bezahle nicht das Doppelte für ein Eis, nur weil wir das hier am Parkplatz nehmen müssen. Also es hat ganz viel mit unserer Erziehung zu tun, wie wir groß geworden sind. Ne? Bei ihnen gab's das halt nicht. Und in meinem Elternhaus war das eigentlich, der Inbegriff von Urlaub war Eisessen. Meistens ist es auch so, der eine kann in einer Beziehung besser mit Geld umgehen als der andere. Und das führt natürlich dann auch oft zu Problemen. Oder halt, ich weiß noch, bei einem Paar war es so, der Bus war gerade von der Nase weggefahren und dann sagt der Mann zu seiner Frau, dann nehmen wir eben Taxi. Sagt, die kommt überhaupt nicht in Frage, Taxi ist doch viel zu teuer. Wie kommst du denn auf die Idee? Luxus ist das ja, das geht ja überhaupt nicht. Und dann fragt man sich, wenn ich jetzt so überschießend reagiere, wo kommt das denn her? Und mein Mann und ich, wir haben uns versprochen, wenn einer von uns so explodiert bei so einem Vorschlag, kann man ja auch ganz ruhig, ne? Sag mal, meinst du, ist es wirklich richtig, dass wir jetzt so viel Geld für ein Taxi ausgeben? Wir können ja auch laufen oder wir können auf den nächsten Bus warten. Aber wenn wir so überschießend reagieren, so vollkommen unmöglich ist das, was der andere sagt, dann gucken wir immer mal in unsere Kindheit, wo kommt das denn her? Wie sind wir groß geworden? Wie sind wir geprägt worden? Wir sind da schon sehr oft fündig geworden. Wir können, wenn wir in einer Partnerschaft leben, können wir natürlich einen zum Finanzminister sagen und sagen, der kann besser mit umgehen, dann soll der doch die Finanzen auch unter sich haben. Aber dem Finanzminister, dem möchte ich raten, demütigt nicht den, der nicht so gut mit Geld umgehen kann. Ja, dass er nicht immer um alles betteln muss. Dann vereinbart lieber ein Taschengeld oder so, was man dann vielleicht frei ausgeben kann, weil das ist nämlich sonst sehr schwierig, wenn man dann immer wieder gedemütigt wird. Auf der anderen Seite glaube ich, dass bei Finanzen oft auch betrogen wird. Also ich kenne die Geschichte von sogar einer Pastorenfrau, die hat das auch öffentlich hingeschrieben, ich sage ja auch keinen Namen, aber die hat das in der Zeitung mal veröffentlicht, dass sie sagt, sie ist immer in eine Boutique gegangen und hat dann, wenn sie ein schönes Kleid gekauft hat, der Verkäuferin gesagt, 50 Euro gebe ich Ihnen, den Rest zahle ich mit der Karte. Denn wenn mein Mann sieht, dass ich so viel Geld für ein Kleid ausgegeben habe, dann kriegen wir nur Ärger. Deswegen tue ich so, als wenn das Kleid nur die Hälfte gekostet hat. Irgendwann ist ihr das klar geworden, dass sie damit ja ihren Mann letztendlich betrügt und nicht ehrlich ist. Dann hat sie Buße getan, hat ihrem Mann das auch gestanden und gesagt. Sie haben sich darüber ausgesprochen und dann ist sie wieder in so eine, diese Boutique gegangen und hat wieder ein schönes Kleid gesehen, hat das gekauft und da sagt die Verkäuferin, machen wir es wieder so wie immer, Sie geben mir 50 Euro, den Rest per Karte. Nee, sagt sie, brauche ich nicht mehr, ich habe mit meinem Mann gesprochen, ist alles in Ordnung. Also ich glaube, da wird auch viel getrickst und gelogen und man ist nicht ehrlich und ich möchte euch aber Mut machen, seid ehrlich auch in dem Bereich. Noch eine letzte schöne Geschichte von einer Uhrenfabrik. Also ein Mann hat eine Uhrenfabrik, in dieser Uhrenfabrik wird eingebrochen und der Mann kriegt einen Herzinfarkt, landet auf Intensivstation. Durch diesen Herzinfarkt wird er Christ und dann wird ihm auch nahegelegt, doch diese Fabrik doch an Gott zu übergeben und zu sagen, ich bin nur der Verwalter, es gehört ja letztendlich alles dir. Das hat er auch gemacht. Ein Jahr später wird wieder eingebrochen in dieser Fabrik. Er wird angerufen und wird gesagt, kommen Sie mal ganz schnell, Herr Direktor, in Ihrer Fabrik ist wieder eingebrochen worden. Er hat aufgelegt, hat gesagt, Jesus, es ist ja unglaublich, dass in deiner Fabrik eingebrochen wurde. Wie ist das denn möglich? Aber es hätte mit ihm nichts gemacht. Er hätte keinen zweiten Herzinfarkt gekriegt. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir von diesem Mann lernen können. In der Bibel steht, niemand kann zwei Herren dienen, nicht Gott und dem Mammon, nicht Gott und dem Geld. Ne? Wir können das nicht beides machen. Das, was ich aber auch merke, ist, man kann gleichzeitig geizig sein und großzügig. Das habe ich bei meinem Mann kennengelernt. Mein Mann ist ein sehr großzügiger Mensch, wenn es um Gottes Reich geht. Der spendet Bibel, der gibt Spenden, der macht alles Mögliche. Aber bei uns zu Hause, für die Kinder, da musste ich oft um jedes Paar Schuhe betteln, so ungefähr. Da war er relativ zurückhaltend. Oder wie mit dem Eis, da war er gar nicht großzügig. Ja? Ich sage jetzt mal, wenn das ein Missionar gewesen wäre, hätte er das Eis vielleicht spendiert. Ja? Aber für unsere Familie haben wir immer empfunden, da bist du geizig. Du bist unglaublich großzügig. Also das ist kein Widerspruch. Das kann beides gleich sein. Und wir haben ihm dann mal gesagt, in 1. Timotheus 5,8 steht, wenn jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide. Also wir bitten dich, dass du zu Hause auch so großzügig bist, wie du in Gottes Reich bist, weil letztendlich ist das doch auch Gottes Reich. Ist ein harter Satz, oder? Wenn jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide. Also es gibt beides. Es gibt großzügig sein und Geiz sein in einer Person. Vielleicht findest du dich da auch wieder, dass du sagst, ja, es kommt immer darauf an, auf den Menschen an, dem ich etwas geben möchte. Das, was mir auch klar geworden ist, dass auch Großzügigkeit kann auch eine Schieflage haben. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier in der Gemeinde wird aufgerufen zum Spenden und ich sage, ich spende einen großen Betrag, aber gegen Spendenbescheinigung. Und ich habe dann im Hintergrund, damit man auch sieht, was ich spende, ne, kann das verkehrt sein. Zumindest ist das auch was, was Gott immer wieder sagt, dass er möchte, dass dann die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut. Und ich glaube, das ist damit auch gemeint. Ich muss immer meine Motive prüfen, warum ich etwas tue, auch wenn es nach außen hin sehr gut aussehen kann. Auch Mitleid kann uns im Wege stehen. Also zum Beispiel, wenn deine Kinder jetzt Schulden haben und du sagst, oh Mann, ne, ich würde denen gerne die ganzen Schulden erlassen. Aber eigentlich ist es nicht richtig, weil dieses Mitleid, das hindert vielleicht, dass deine Kinder in dem Punkt erwachsen werden, lernen, mit Geld umzugehen. Wir haben zum Beispiel immer gesagt, wir spendieren unseren Kindern keinen Führerschein. Sie müssen die Hälfte selber erst verdient haben. Und dann bekommen sie zum 18. etwas zum Führerschein dazu. Aber wir geben nicht automatisch den kompletten Führerschein, sondern sie müssen wissen, was das kostet. Und immer wieder haben wir versucht, die Kinder auch daran zu führen, ja, dass Geld hart verdient ist und dass das nicht irgendwo im Keller gedruckt werden kann. Ja, soweit ist das, was ich euch jetzt mitgebracht habe vor der Pause zum Thema Habsucht, Habgier. Und wenn ihr das mitnehmt, dass Gottes Reich ist aufgebaut auf Schenken, Verschenken, beschenkt werden und nicht primär auf Kaufen und Verkaufen. Da kann man tolle Erfahrungen mitmachen.